Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Herzlich willkommen zu Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkötter. Heute begrüße ich meinen Gast Simon Sack, Gründer und Geschäftsführer von Neurologic. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Simon, du bist 28 Jahre jung. Sonst sage ich immer alt, aber ich glaube, in dem Fall ist es eher jung und schon seit einigen Jahren tatsächlich als Gründer und Geschäftsführer unterwegs. Wie kam es dazu, dass du mit 28 schon diesen Weg eingeschlagen hast?
Ja, die Frage höre ich öfters. Tatsächlich geht das so ein paar Jahre zurück, tatsächlich auch so in die Oberstufenzeit. Irgendwann ging es mal darum, so irgendwie, ich muss Geld verdienen. So, die Frage, wie mache ich das? Habe so ein bisschen geguckt, was ich gut kann, und da hat sich eine selbstständige Tätigkeit angeboten. Ja, und dann so bin ich quasi damals in die Selbstständigkeit reingeraten. Das war eher so im Veranstaltungstechnikbereich. Habe angefangen, irgendwann Informatik zu studieren und wollte dann auch weiter irgendwie tätig sein. Und da lag es für mich nah, ja, du bist eh schon selbstständig, dann schau doch, ob du da irgendwas machen kannst. Und so bin ich damals zu der ZF Friedrichshafen AG gekommen, Automobilzulieferer, in die produktionsnahe IT, und habe dann da als Freelancer angefangen und habe gesehen, da gibt's Potenziale in dem Datenbereich, das, was wir auch quasi bei Neurologic machen. Und habe dann angefangen, eine Firma da drumherum aufzubauen. So, und das waren so die Anfänge, und so bin ich da reingerutscht, quasi so aus meinem Need raus irgendwie mal war was zu bewegen, und
Ja, verrückt, hätte ich jetzt bald gesagt. Das ist ja vielleicht nicht so das Erste, was jungen Leuten heutzutage einfällt, einfach mal ein Unternehmen oder eine Firma zu gründen. Bist du irgendwie vorgeprägt, dass irgendwie deine Familie irgendwie alles Unternehmer sind, oder wie kamst du auf diese Idee?
Ja, tatsächlich nicht. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Also ich war der Erste aus der Familie, der Abitur gemacht hat, der Erste, der studiert hat, bin immer so meine eigenen Wege gegangen. Und ich glaube, das eine oder andere, so wie ich das gestartet habe, ist mehr so aus dem, ich will nicht sagen aus dem Affekt, das war immer so kalkuliertes Risiko, aber ich habe einfach erstmal gemacht. So 2 Monate unter dem Radar, und dann habe ich das gesagt, so, ich habe das jetzt gemacht, so. Weil ich einfach nicht wollte, dass irgendjemand mir vielleicht irgendwie irgendwelche Ängste schürt, die gar nicht da sind. Und so habe ich sehr viel ausprobiert und Erfahrungen gesammelt.
Ja. Spannend. Ich glaube, ihr seid ja heute schon auch, also es ist ja schon ein Unternehmen mit einigen Mitarbeitern, 35, habe ich das richtig im Kopf?
Genau, wir sind 30, ja.
30 Mitarbeiter. Wie hat sich das denn so aufgebaut? Also vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus der Geschichte erzählen, von den Anfängen bis heute.
Sehr gerne. Also man muss vielleicht, dann springen wir einfach ins Jahr mal, ich mach mal so fast forwards, sonst halt nicht jedes Detail, aber die Geburtsstunde war 2018. So, da war ich schon 2 Jahre als Freelancer bei ZF tätig, hab da sehr viele Potenziale gesehen, hab dann gesehen, man könnte noch mehr heben, gerade so ein großes Unternehmen, ZF, auch Konzern, sehr träge, da mache ich selbst. Und so bin ich quasi alleine losgerannt, ne? Und habe dann erstmal angefangen, so klassisch eigentlich wie ein Selbstständiger, irgendein Projekt zum nächsten Projekt. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, irgendwie ist das zu starkes Hamsterrad, gefällt mir nicht so. Und dann habe ich erstmal geguckt, wie kann ich das denn entlasten? Da gab es auch so Tätigkeiten, die haben mir einfach keinen Spaß gemacht, irgendwie Marketing oder ganze Administrative, dann habe ich mir erstmal Leute für gesucht. Und dann konnte ich mich damals auf das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, programmieren, fokussieren. So, dann hat schon mal 3 Mitarbeiter. Und und dann habe ich gemerkt, irgendwie reicht es jetzt auch nicht aus, wenn ich immer nur die ganzen Projekte selbst umsetze und auch irgendwie dann am Anfang akquiriere und alles. Und dann habe ich das Stück für Stück aufgebaut. So, und dann gab es so eine Phase bis 2020 ungefähr, wo wir dann so ganz langsam gewachsen sind, sehr viel ausprobiert haben. Und dann kam so die nächste Phase, wo man dann überlegt, wie geht man jetzt weiter, ne? Weil irgendwie Wachstum braucht dann auch immer eine gewisse Finanzierung, auch zu gucken, braucht man irgendwie Kapitalgeber, ja, nein. Und vor allem, was macht man? Weil man muss ja auch so überlegen, in dem Markt, wo wir dann schon 2018 rein gestartet sind, war ja auch so wie für viele heute noch nicht ganz greifbar, ja. Weil im Endeffekt wir optimieren in der Produktion gewisse Prozesse mithilfe von künstlicher Intelligenz. So bedeutet, das auch irgendwie greifbar für jemanden zu machen, der einem gegebenenfalls irgendwie Wachstumskapital zu geben, auch gar nicht so einfach. Vor allem gerade Richtung Banken war das immer sehr hochrisikohaft. So. Ja, dann war eigentlich so der Punkt, dass wir sehr viel erstmal ausprobiert haben und auch erstmal uns selbst finden mussten. Und auch gerade Thema so Positionierung, in welchen Markt gehen wir rein, am Anfang mehr der Bauchladen, alles so ausprobiert, weil auch die ganzen Technologien noch nicht so ganz definiert waren. Und ich würde mal sagen, so die Phase 2020 bis so 22 war ausprobieren, wachsen, Proof of Concepts machen in der Industrie, gerade auch dann gucken, dass man die passenden Personen findet, um auch vor allem Anwendungsfälle in der Industrie umzusetzen. So, und dann kam der Moment, der vielen, denke ich, dann auch so nachwirkt, auch im Bereich künstliche Intelligenz, ist, dass ChatGPT released wurde. Und das war eigentlich für uns ja so der absolute Boost, weil vorher muss man sich das so vorstellen, es war enorm schwierig, Leute davon zu begeistern, in was zu investieren, was niemand versteht, zu sagen, ja, jetzt investiert mal ein Projekt, wir schauen uns eure Daten an, wir können Vorhersagen machen, wir können euch sagen, wann Maschinen ausfallen, wir können sagen, welche Qualität irgendwelche Werkstücke haben. Das war unsexy, das wollte keiner machen. Dann haben die Leute ChatGPT mal auch nutzen können, also für viele der erste Kontakt zu einer KI, auch wenn es dieser Bereich von der generativen KI nun ganz, ganz kleiner Teil von dem Gesamtbegriff ist, war es für viele so ein Augenöffner-Moment. Und da gab es dann auch so immer mehr die Use-Case-Ideen, gerade bei unseren Anfragen von den Kunden, was man machen kann. Und dann ist das richtig losgewachsen. Ne? Dann mussten wir Strukturen verstärken, wir mussten uns überlegen, wie organisieren wir das, wie teilen wir auch Kompetenzen auf, auch dann ehrlich zu sein, so ne, was hat man für Kompetenzen, auch ganz klar die Schwächen raus zu schieben. Ja, und so haben wir uns dann immer organisch von Bedarf zu Bedarf organisiert, haben dann auch mal Teams übernommen von Mitbewerbern, die in finanzielle Schieflage geraten sind. Ja, und so stehen wir dann heute da und ja, helfen mittelständischen Unternehmen bis Konzernen.
Ja, spannende Geschichte. Du hast relativ am Anfang eigentlich ganz spannenden Satz gesagt, du wolltest das machen, was dir wirklich Spaß macht, das Programmieren. Wie ist das denn, wenn das Unternehmen immer mehr wächst und du ja vermutlich eher immer mehr aus dieser Rolle raus wächst?
Ja, genau, dann kommt die kalte Realität. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal programmiert habe ich vor 2 Jahren oder so. Jetzt sind andere Fragen, strategische Weiterentwicklung, aber auch gucken, dass man natürlich auch neben, sag ich mal, strategischen Entwicklungen schaut, dass das harmonisierbar ist mit dem operativen Geschäft, Business Development, gerade der ganze KI-Markt ist ein Haifischbecken, ne, da jetzt auch gerade zu sondieren, ne, auf welche Position setzt man sich, wie setzt man auch wieder sich von Mitbewerbern ab, wie stellt man seine USPs raus, und das sind gerade Fragen, die man sich da eher stellen muss. Aber vielleicht kommt dann irgendwann auch noch mal der Moment, wo ich vielleicht auch noch mal programmieren darf.
Das klingt eher unwahrscheinlich, aber ja. Ich wünsche es dir. Naja gut, vielleicht schaffst du es ja irgendwann, dich dann auch so sehr rauszuziehen, dass du dann wieder Zeit für die wesentlichen Themen hast. Ja, das ist ja ein, sage ich mal, eine ganz schöne Achterbahnfahrt, die da die letzten Jahre stattgefunden hat. Was plant ihr denn für die Zukunft?
Ja, genau, also gerade sind wir in einer sehr, sehr spannenden Phase, weil A, die Kundenanforderungen immer weiter steigen. Ne? Auch gerade, sag ich mal, in so industriellen Cases kommen so Themen wie Echtzeitfähigkeit, dann auch Belastbarkeit von Systemen, ne? Bedeutet, die müssen so 99,9% ausfallsicher sein, dass da nichts passiert. Und jetzt ist eigentlich so der Punkt, wo man sich Fragen stellt, wie also gerade das Thema Positionierung und wie schafft man auch den Wachstum? Also wir sind gerade dabei, einen größeren Wachstumsschritt zu machen. Ja, bedeutet, da muss man auch gucken, auch vielleicht ins Thema M&A zu gehen, um dann auch eine gewisse grundsolide Ausrichtung zu haben. Aber vor allem auch jetzt viel spitzer zu werden. Also wir setzen gerade wirklich den Fokus, sagen ganz klar auch Anfragen ab und gehen immer weiter in den Industriebereich rein, da wo wir herkommen, wo unsere DNA ist, und sagen dann auch irgendwelche Anfragen, wo wir, keine Ahnung, datenbasiert irgendwelche Marketingentscheidungen bewerten sollen, sagen wir kategorisch ab und stellen da eigentlich immer weiter die Lupe, damit wir auch ja immer besser werden, ne? Und dass da keine, ich würde mal sagen, dass wir da kein Supermarkt werden in dem Bereich.
Würdest du sagen, dass es ein Vorteil ist oder war, dass ihr noch so ein junges Unternehmen seid, gerade bei diesem vielleicht jungen Thema? Ich weiß, wir haben ja im Vorgespräch schon gesprochen, so jung ist das Thema KI eigentlich nicht, aber es wirkt ja auf uns alle irgendwie jung, eben durch ChatGPT, dass es ein Vorteil ist? Oder seid ihr auch konfrontiert mit von Unternehmen, weil du sprachst ja auch von Konzernen, die ein bisschen vorsichtig betrachten, dass ihr ja vielleicht noch keine 40 Jahre auf dem Markt seid?
Also tatsächlich, die Thematik haben wir meistens mit den Entscheidern gar nicht. So bedeutet, wenn jemand zu uns kommt, mit uns zusammenarbeiten möchte, dann findet das sei auch für 95% der Anfragen bis zur Umsetzung auch statt. In dem jungen Feld sind wir schon die alten Hasen. Ja, wir sind jetzt im 6. Jahr. Wir haben schon mit dem Modell hinter ChatGPT, GPT, also von OpenAI, damals schon in der 3er-Variante, haben wir schon 2019 rumgespielt. So. Und wenn man sich jetzt diesen Hype-Cycle mal überlegt, gerade die sich jetzt viel oder in erstem Mal mit dem Thema beschäftigen, die sind gerade auf dem Hype. Wir sind schon bei der Verstetigungsphase. Und von daher können wir einen sehr realistischen Blick immer, und das schätzen auch dann unsere Kunden, auch geben, was funktioniert und was funktioniert nicht, weil nur, also KI ist auch nicht so der Allheilsbringer und die quasi auch die Lösung für jedes Problem. Und da muss man auch sehr, sehr realistisch und auch hart an die Sache dran gehen, um da irgendwelche Vorurteile zu brechen und die Erwartungen richtig zu managen.
Was sind denn aus deiner Sicht die für dich oder für euch strategisch größten Herausforderungen aktuell? Also wenn ich mit anderen Unternehmen spreche, ist das ja oft Fachkräftemangel, Digitalisierung. Ich würde mal sagen, Digitalisierung ist bei euch wahrscheinlich nicht so ein Thema. Aber wenn man dabei weiß, manchmal ist ja der Schuster hat die schlechtesten Leisten.
Ja, also ich glaube, alles in allem, wenn man schaut, so Herausforderungen sind so klassische Wachstumsschmerzen, glaube ich. Man muss sich halt überlegen, immer, wenn man so eine gewisse kritische Masse übersprungen hat, ist halt so das Thema, wie baut man die Struktur in der Organisation so auf, damit sie sich selbst trägt. Und auch gleichzeitig redundante Strukturen. Ne? Bricht mal irgendjemand weg aus Krankheit oder auch Urlaub, dass die Projekte weiterlaufen. Und auch, dass die Abstimmungen intern nicht zu groß werden. Gleichzeitig auch, dass jeder relevante Information für sein Anliegen hat. Und da sind wir jetzt Anfang des Jahres richtig hart reingegangen. So. Weil wenn man sich halt auch überlegt, was dann immer deutlich flexibler war und was auch gerade, sage ich mal, unser Hauptkommunikationsrohr nach draußen ist, ist mein LinkedIn-Channel, meine Personal Brand. So, das ist einfach viel agiler. Und jetzt kann ich auch langsam so ein bisschen nachempfinden, wenn jemand sagt, wenn ich mit jemandem im Konzern spreche, wir sind so der Tanker, ihr seid das Speedboot. Und manchmal habe ich das Gefühl, unsere Corporate-Kommunikationsmaßnahmen, Marketingmaßnahmen sind eher so der Tanker. Meine Personal Brand ist das Speedboot und ich kriege viel schneller Botschaften in den Markt rein. Und das gerade so die Divergenz, einmal von der Personal Brand zu Corporate Brand, das jetzt gerade aufzubrechen, strategisch neu zu ordnen, jetzt zu alignen, damit das jetzt alles Sinn macht. Und diese ganzen Initiativen, die man mal als wildes Startup, und so würde ich uns nicht mehr bezeichnen, sondern eher junges Unternehmen, so ein paar Altlasten, die man jetzt loswerden muss. So, um auch ernst genommen zu werden. Ja, und dann würde ich halt auch nehmen, sage ich mal, diesen mal typischen Wachstumsschmerzen ist halt, glaube ich, auch, dass es immer schwierig ist, in diesen hoch, ich will nicht sagen volatilen, aber sehr flexiblen Markt, der da gerade ist und sehr, sehr schnell wächst, exponentiell, da einfach auch so den Weg zu finden und auch zu verteidigen.
Auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Und ich glaube tatsächlich Punkte, die auch jedes gestandene Unternehmen kennt. Gerade das Kommunikationsthema, aber natürlich auch das Organisationsthema. Ich glaube, da ist fast jedes Unternehmen schon mal dran gekommen. Wie organisiere ich das Unternehmen richtig? Gerade eben, wenn so eine gewisse Grenze erreicht ist, wo nicht mehr alles so von Mann zu Mann gesprochen werden kann. Das Personal Brand-Thema ist ja schon ein interessantes Thema. Du hast ja so im Vorgespräch erzählt, dass du einen Großteil ja auch eure Anfragen etc. darüber generiert hast oder immer noch tust. War das auch tatsächlich von Anfang an strategisch so angelegt, dass du gesagt hast, ich baue das auf und nutze das, oder hat sich das im Grunde so ergeben?
Ja, wenn man bei der Frage ansetzt und nochmal so schaut, wie eigentlich die Geschichte da auch dahinter war eigentlich, ich glaube, wie jeder, irgendwann hat man sich überhaupt mal, also mal einen LinkedIn-Account gemacht. so mal so ein bisschen geguckt. Und ich glaube, jeder, der sich da gerade neu angemeldet hat, denkt sich so manchmal, was ist das hier für ein Käse? Was passiert hier? Ne, dann liest man mal so ein bisschen, auch selber dann irgendwie zu kommunizieren darüber, irgendwie mal einen Post abzusetzen, ja, bis man das mal macht, dauert so ein bisschen. Und ich war am Anfang eher mal so stiller Mitleser, habe mich da irgendwann mal dann irgendwann einmal in der Woche eingeloggt, dann irgendwann täglich und habe gedacht, boah, ja, probier mal irgendwas. Kommunizier mal was. Ne? Hat am Anfang nicht funktioniert. Und dann bin ich tatsächlich dann mal über einen Artikel auf das Thema Personal Branding gekommen, in Verbindung mit LinkedIn, wo dann jemand gesagt hat, ich glaube, das war sogar Oksana Zeitler, falls sie bekannt ist, die macht auch so ganz viele Personal Branding-Themen, die sagt so, du musst für ein Thema stehen, das musst du vertreten. Ja, und eigentlich deine Personenmarke so aufbauen, dass du Wiedererkennungswert hast. Und ich habe gesagt, alles klar, wir machen KI, da machst du halt einfach KI. So, und habe angefangen, einfach Use Cases von uns zu spielen. So, und das hat tatsächlich richtig gut funktioniert, dass auf einmal Leute mich angeschrieben haben, sagten, ey, wir haben so ein Thema, können wir mal dazu sprechen? Habe gesagt, hey, richtig cool, ich habe jetzt niemanden aktiv angesprochen, jetzt kommen so Inbound-Leads rein. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, boah, irgendwie muss man das auch strategisch weiterentwickeln, auch erstmal positionieren, weil das war am Anfang, ja, ich sende mal irgendwelche Botschaften, habe aber keine Kernbotschaften. Und dann habe ich bin gestartet mit einer Agentur aus Berlin und die haben das Ganze dann mal systematisch für mich aufgerollt. Also positioniert, Werte, auch sprachlicher Stil, Contentplan, Contentstrategie. Und dann sind wir in die Umsetzung gegangen. Und das war dann auch historisch bedingt so, 21 haben wir es gemacht, natürlich noch relativ breit, weil das Thema KI auch sehr breit war und haben jetzt tatsächlich letzte Woche eine Neupositionierung oder Repositionierung gemacht, wo wir das spitzer nachgezogen haben, weil auch der Markt klar und deutlicher wird und wir das jetzt meine Personal Brand mehr auf Industrie stärker fokussiert haben. Und jetzt geht's eigentlich genau darum, auch wieder zu schauen, LinkedIn hat sich auch weiterentwickelt. Viel mehr Menschen sind auf der Plattform im Vergleich dann zu 2018, 2019. Und jetzt merkt man auch so, es gibt so Botschaften, Content-Formate, die sendet ihr daraus. Wie geht man jetzt wieder andere Wege, um aufzufallen? So, und da stehen wir jetzt gerade. Bin in der Zwischenzeit auf der ganzen Reise auch mal oder LinkedIn Top Voice geworden, was natürlich auch nochmal so ein Trust-Element dann ist, was man weiter ausspielen kann. Und Ich würde auch sagen, so konkretes Ziel von der Gesamtstrategie war dann tatsächlich auch Sales für Neurologic zu machen. So, schlussendlich. Hat aber auch, irgendwie war das auch so eine Verarbeitung meiner unternehmerischen Reise, weil ich da natürlich auch ganz viel Persönliches einfach dann teile.
Und ist der Plan, das tatsächlich auch, weil du hattest ja eben schon gesagt, also die große Herausforderung ist diese Vernetzung zwischen einer Personenmarke und dieser Corporate Identity oder dem Corporate Unternehmen. Ist der Plan, das irgendwie weiterzuführen oder wie ist da eure Strategie, das genau jetzt diese Vernetzung hinzubekommen?
Ja, genau. Wir mussten erstmal eine Ist-Analyse machen. Also wir haben erstmal geguckt, ne, wo wirklich mal Markenbekanntheit Neurologic versus Simon Sack. Das war schon ernüchternd, dass eigentlich viele nur mich gekannt haben. Dann aus, gerade sage ich mal, auch aus der Bubble. Wir haben Kundeninterviews gemacht. Wie sind die überhaupt auf uns aufmerksam geworden? Und das war erstmal der erste Punkt, der so eine Mischung aus, ja, einfach ein kalter Schlag ins Gesicht war. Auf der einen Seite aber auch, ja, eigentlich egal, funktioniert ja so. Jetzt geht's schlussendlich eigentlich darum, nach dieser Ist-Analyse, das so zu positionieren, dass ich zwar schon noch wie so ein Satellit um den Planeten Neurologic kreise, aber der relevante Content, Use Cases etc. immer deutlicher über Neurologic gespielt wird, Neurologic auch unabhängiger von meiner Person wird, das ist jetzt die nächste Aufgabe für die nächsten 2 Jahre, aber gleichzeitig meine Personal Brand zu nutzen, um schneller Botschaften in den Markt reinzubekommen, weil das einfach gezeigt hat über PR, Podcast, TV-Radio, es deutlich einfacher geht, wie wenn man als Firma anklopft und sagt, ey, wollt ihr nicht mal über uns irgendwas berichten? So. Ja, und zeigt, glaube ich, auch so, dass der nächste Schritt auch einfacher ist, dass es neben mir auch noch andere Personal Brands geben muss.
Genau, das wäre jetzt nämlich tatsächlich auch mal eine Frage gewesen. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass Unternehmensaccounts auf LinkedIn immer schlechter funktionieren als persönliche Profile. wie viel persönliches Involvement oder wie viel persönlicher Aufwand von dir steckt denn in diesem ganzen Prozess? Weil du hast am Anfang ja eigentlich ganz lustig gesagt, du hast das Unternehmen gegründet, weil du auf so Sachen wie Marketing etc. keine Lust hast. Jetzt ist das ja für mich zumindest ein relativ großer Marketingbereich.
Ja, ich glaube, Nutzen und Aufwand ist da echt so ein Thema. Also Nutzen auf jeden Fall sehr. Ich musste mir eine Systematik und einen Prozess tatsächlich bauen. Ja, weil auch ehrlicherweise am Anfang alles selbst gemacht, ne? Und wenn man alles selbst macht, dann ist das eigentlich ein Fulltime-Job, ne? Also ich glaube, dann wäre ich eigentlich so der Social-Media-Manager für meine eigene Personal-Brand. So, und da muss man halt einfach überlegen auch, wo ist man gut drin und was sollte man besser bleiben lassen, so. Und das ist halt auch einfach zu schauen, wie kriege ich den Content auf die Plattform so, damit das meine Worte sind, aber ich vielleicht nicht die Arbeit habe, das alles selbst zu schreiben. Das heißt, wie setze ich zum Beispiel einen Copywriter auf meine eigene Personal Brand? Wie baue ich den Prozess? Wie baue ich eine Struktur auf? Mit auch eine interne Organisationsstruktur mit Jofixen, auch entsprechend genug Content Pieces zu bauen. Ne? Weil das eine ist, Bildbeiträge macht gerade jeder, aber jetzt muss der nächste Step auch kommen mit Videocontent, Slideshows, PDF und ganz im Ernst, das kriegt man als gar nicht selbst hin. So alles. Das heißt, man muss eine Struktur aufbauen. Zweiter Punkt ist aber auch, dass man trotzdem schon bereit sein muss, eine gewisse Zeit zu investieren. Also entweder man liebt's oder man hasst's. So, ich bin eher, es gehört zur ersten Kategorie. Ich bin auch selbst viel auf der Plattform und nutze es auch als Research-Tool für mich. Und ich glaube deswegen, ja, also ich investiere schon so mindestens eine Stunde am Tag da drauf, auch ganz unbewusst oder bewusst so. Und ich glaube, das muss einem einfach klar sein. Und auch da das Wichtige, einfach Struktur, feste Zeitblöcke und dann ist es auch eher handelbar.
Ja, spannend, weil die Diskussion führe ich nämlich tatsächlich auch an vielen Stellen so, das kann ja irgendjemand anderes für mich schreiben, aber ich die Annahme, dass das irgendjemand anderes in meinem Stil schreibt, ohne dass ich da rein investiere, ist, glaube ich, also meiner Meinung nach einfach, also fehlgeleitet. Aber ja, deswegen auch nochmal ein spannender Case, wie du es angehst oder wie ihr das macht. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft blicken, du hast ja eben schon so ein bisschen berichtet, was so die größten Herausforderungen sind. Aber was sind denn deine Ziele? Die Weltherrschaft?
Schön wär's. Nein, Spaß beiseite. Also das Hauptziel ist eigentlich, gerade in so einem Markt, wo sehr viel Nebel ist, konkret eine Richtung zu geben im Industriekontext und da einfach wirklich Meinungsführer zu sein. Bedeutet, im ganzen Bereich Industrial AI zu zeigen, wir zeigen den Weg, wir setzen die Trends und sind auch immer zwei Schritte voraus, was wir gerade auch immer schon sehr gut machen, weil wir auch in Forschungsprojekten involviert sind. Unser Team sehr Ingenieurs-Tech-lastig ist, auch da immer einen guten Spagat zwischen Machbarkeit und Forschung hinbekommen. Und ja, Wunschvorstellung wäre so eine Company, würde ich sagen, ist eigentlich immer schwierig jetzt an irgendwelchen KPIs festzusetzen. So, aber ich würde schon sagen, relevanter Player. Ja, der wirklich auch Impact macht, ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, wir sind in 3 Jahren 300 Leute, so machen x Millionen Euro Umsatz und davon x Prozent EBTA, könnte man auch so definieren, aber sehe ich als unrealistisch in dem Bereich an, weil man auch extrem viel hebeln kann, natürlich durch unsere eigene Technologie, so. Und deswegen, ich würde mal sagen, Vision ist, in 3 Jahren der Wegweiser für den Bereich Industrial AI auf europäischer Ebene zu sein.
Okay, auf europäischer Ebene ist da nochmal ein guter Zusatz. Also seid ihr aktuell schon tatsächlich international unterwegs oder ist das, seid ihr?
Definitiv. Da eine kleine Anekdote. 2021, 2022, wir sind hier im Siegerland gestartet, haben gemerkt, es ist total schwierig, hier das Thema reinzubringen. Da war die erste Strategie, nicht weil wir das Siegerland nicht lieben, ganz im Gegenteil, sondern irgendwie war es schwer, unseren Use Case in die Unternehmen reinzubringen, dann sind wir erstmal außerhalb des Siegerlands gegangen. Unser größter Kunde war dann österreichischer Konzern, dann sind wir in die Schweiz gegangen. Wir haben mittlerweile auch das eine oder andere Projekt in UK. Ich fliege mit einem Kollegen Mitte November zu einem Kunden nach Istanbul. Also das geht schon enorm in die Breite. Also europäischer Ebene, um das zu beantworten, ja, sind wir. Und tatsächlich auch, würde ich sagen, wir machen eher so maximal 5% unseres Gesamtumsatzes so nur im Siegerland. Na?
Aber ihr sitzt im Siegerland, ne?
Genau, wir sitzen in Siegen im Summit, das so Martinshardt im Industriegebiet, genau.
Ist ja schon spannend, ne? Weil man würde ja so denken, irgendwie, keine Ahnung, man denkt dann ja direkt irgendwie an Silicon Valley oder, keine Ahnung, zumindest mal irgendwie Berlin oder so.
Ja, ja.
Aber so ein Thema aus dem Siegerland irgendwie anzugehen, ist ja irgendwie eine coole Story. Habt ihr dann auch tatsächlich dann die Mitarbeiter alle vor Ort oder auch deutschlandweit, weltweit, wie auch immer gestreut?
Genau, also das ist total witzig. Wir haben tatsächlich so ein Core-Team, würde ich sagen, schwankt immer 5 bis 10 Leute, die irgendwo in Siegen sind. Aber dann haben wir ganz stark im Rheinland, Köln, Düsseldorf, Münsterland, Ruhrgebiet. Und wenn man das schon so ein bisschen sieht, immer sehr industrienahe Standorte, weil die Kollegen, die bei uns arbeiten, die haben irgendeinen Touchpoint, einen Ursprung in der Industrie häufig. Waren in irgendeiner Werkshalle bei ThyssenKrupp, haben sich da schon die Hände schmutzig gemacht. Wir haben einen Kollegen aus Venezuela, der war SBS-Programmierer in Venezuela. Der war ein halbes Jahr in den USA, hat da in Industriehallen gearbeitet. Und deswegen haben wir dieses Spannungsbild zwischen, ich würde mal sagen, Entwickler, aber auch gleichzeitig so diesen Erfahrungsschatz, den wir in den Industriehallen gesammelt haben und bilden den so ab. Ja.
Ja, cool. Und wie kriegt ihr die Leute für euch begeistert? Also ist das schwer oder also fällt euch das auch schwer? Wie gesagt, also das ist ja einer der Hauptpunkte, die ich sonst von anderen Unternehmen höre, wo der Fachkräftemangel. Und das ist ja, glaube ich, gerade in dieser IT-Branche ist das ja noch viel stärker umkämpft als vielleicht bei vielen anderen Bereichen. Ist das für euch auch ein Thema oder sagst du, nee, wir haben eigentlich irgendwie so ein cooles Thema und ein cooles Unternehmen, dass die Leute eigentlich gern zu uns kommen?
Genau, also da tatsächlich, wir haben auch relativ hohen Impact über Initiativbewerbung, tatsächlich über meine Personal Brand, da klopfen im Schnitt, also wenn ich das Hiring-Frame drin habe, im Schnitt, ja, ist, worst case war mal 5 pro Tag. Es waren dann hochgerechnet 35 Bewerbungen, sogar dann zum Peak mal 50 pro Woche, was dann irgendwann, wo ich gesagt abstellen, so, sonst läuft das komplett in die falsche Richtung. Also da haben wir einen hohen Impact. Anderer Punkt ist, dass viele von den Kollegen und Kolleginnen, die bei uns sind, aus irgendeinem Forschungskontext rausgekommen sind, uns kennengelernt haben und haben gemerkt, boah, cool, die setzen das in der Praxis um. Das ist weg so ein bisschen von diesem reinen Deskwork, sondern wir können das auch dann live an der und in der Maschine erleben. Und das ist so ein großer Punkt. Das tragen die natürlich dann mit, kommt auch in andere Netzwerke von denen rein. Und so haben wir so einen Sog quasi. Und diesen Sog, wenn wir den jetzt noch schaffen, dann auch nach außen noch deutlicher zu kommunizieren, auch noch mit einem professionelleren Erscheinungsbild, ich glaube, das kann dann auch nochmal ein richtig starker Hebel werden.
Spannend. Wenn du in die Zukunft schaust, blickst du positiv in die Zukunft oder gibt es da auch Themen, wo du sagst, oh, die besorgen mich?
Also jetzt unternehmerisches Risiken, ich glaube, da bin ich echt, da habe ich schon diverse Phasen durch, da würde mich jetzt nicht mehr viel schocken. So mittlerweile ist man da auch eine resilient, weiß mit Situationen umzugehen. Das ist einfach ein Reifeprozess. Ich glaube, weltweit ist tatsächlich, und da hoffe ich, dass man da auch mit der Technologie, das auch gerade in dem Bereich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, so Thema Klimawandel etc. schon angehen kann, weil ich glaube auch spätestens so nach diesem Jahr, letzten Jahr, kann man das auch nicht mehr ganz wegdiskutieren, dass das nicht existiert. So. Und da ist auch so gleichzeitig der Fluch von der Technologie KI ist halt wirklich der heftige Energiekonsum, Ressourcenverschwendung auch an dem Teil. Man muss sich halt einfach überlegen, wie viel Wasser, wie viel Energie es kostet, ein Modell zu trainieren. Ne? Und das ist halt schon enorm heftig. Und deswegen auch zu sagen, ja, KI kann eine Lösung für das Thema sein, aber gleichzeitig zieht es auch sehr viel Ressourcen. Und deswegen freue ich mich dann, wenn dann irgendwann die ersten Quantencomputer so lauffähig sind, die dann mit weniger Energie ähnliche Ergebnisse sorgen. Ich glaube, das wird nochmal ein großer Impact und darauf freue ich mich. Und sonst ist tatsächlich, wenn man mal überlegt, was ich sehr traurig finde, ist wie so ein bisschen rückschrittig gerade. Die ganze Menschheit ist auch in den ganzen Konflikten, die auf der Erde herrschen. Das finde ich schon ein bisschen besorgniserregend, weil das einfach auch schwer handelbar ist. Ich glaube, da kann man als Unternehmer nicht einen großen Einfluss drauf haben, wenn dann irgendjemand sagt, heute marschiere ich in irgendein Land ein und zerstöre da alles, nur weil ich das für richtig empfinde. Und das finde ich schon sehr besorgniserregend.
Definitiv. Ja. Also, es war ein super spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten auch noch 3 Stunden weitersprechen. Aber ich glaube, wir kommen langsam zum Podcast-Ende. Ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Ihr habt ja doch noch ein paar Ziele vor euch. Und ich glaube aber auch so nach dem, was ich bisher von dir gehört habe, dass ihr die auf jeden Fall erreichen werdet. Vielen Dank, dass du uns ja ein bisschen teilhaben hast lassen an deinen Gedanken und dass du heute unser Gast warst.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Ja, wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Creating Relevance.